Hallo Welt.
Hallo Welt. Herzlich willkommen bei den Netztheologen. Heute zum Thema Staatstrojaner, Überwachung und so weiter. Wir sind Roman und Chris, ein Nerd und ein Theologe, und wir unterhalten uns über Technik und
technische Themen, Digitalisierungsthemen
und so weiter und genau, beleuchten das, was macht das technisch und so weiter, und wir wollen das Ganze verbinden mit Glaubensfragen, mit christlichen Perspektive, um zu gucken, ja, was fehlt da vielleicht auch manchmal in Diskurs, und ja, wir lernen immer ganz viel dabei, ihr hoffentlich auch, also auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge. Wir haben das Thema zugeschickt bekommen, und zwar
genau,
über Instagram.
Feedback-mäßig.
Ja. Die Aki Hild hat uns gefragt, sie hat darüber was gelesen, wollte mal unsere Meinung hören oder mit uns zusammen überlegen dann. Wir haben sogar versucht, sie einzuladen, also hier zu dritt, ein bisschen überlegen, das ist eine Theologin, das wäre sicherlich ganz geil gewesen. Hat leider
Termin nicht
geklappt.
Genau, Termin hat es nicht geklappt, aber wir laden sie einfach zu einem anderen Thema ein.
Genau, deswegen müsst ihr jetzt mit uns beiden Vorlieb nehmen, kennt ihr ja schon, und genau, wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Los geht's.
Der Staatstrojaner, Chris, also ist jetzt gerade rausgekommen. Also nicht der Staatstrojaner an sich, der ist ja wahrscheinlich schon länger da, aber das Gesetz dazu, dass man ihn einsetzen darf, ist jetzt vor kurzem veröffentlicht worden, glaube ich 22. oder nee, ja egal, irgendwann kommt er jetzt jedenfalls oder ist schon da. Und da gibt es viele Bedenken.
Sommer 21 für die Nachwelt, falls
ihr. Ach so, stimmt, ja. Genau, falls ihr uns dann.
Sommer 2021.
Post-Corona quasi. und da gibt es viele Bedenken und viele Argumentationen dafür und dagegen. Vielleicht können wir das so ein bisschen aufdröseln, um was es ethisch geht. Wir haben da natürlich dann auch eine christliche Sicht auf die ganze Geschichte. Um was es auch da technisch geht, Privatsphäre, ne, das ist wahrscheinlich so dein Steckenpferd ein bisschen. Wäre das mal so ein Plan, wie wir das vorgehen?
Ja, finde ich gut. Können? Genau, also ja, ich glaube, es gibt technisch viel dazu zu sagen,
ja.
Politisch natürlich auch, und ja, mal gucken, was dann christlich bei rauskommt, finde ich fast am spannendsten heute.
Ja, ich würde einsteigen erstmal mit der, ja, mit der Ausgangssituation. Wir haben also ein Problem des Terrorismus, das ist sozusagen das Feindbild, was zum Anlass genommen wird, ein Staatstrojaner einzuspielen. Staatstrojaner werden dann auf Computer oder Handys eingespielt, um die Kommunikation der Terroristen einzusehen. Das ist erstmal das Problem, nicht wahr?
Es gibt natürlich schon, es gab ja schon Gesetze zur Überwachung von Telekommunikation. Also ja. man konnte natürlich auch Telefone damals, als sie noch Kabel hatten, abhören, indem man es einfach dazwischen geschaltet hat. Und genau, das ging dann halt so, ne? Die sind in irgendeinen Schaltkasten gegangen, haben da zwei Kabel dran gesteckt und konnten dann hören, was man redet. Und das war so legitimiert, dass man dafür gewisse richterliche Beschlüsse brauchte, bevor man das durfte. Also zumindest in Westdeutschland, ja. Im Osten sah das natürlich ein bisschen anders aus mit der Stasi damals.
Das heißt, man hatte nicht nur einen Verdachtsfall auf Terrorismus, man musste das Ganze auch über die Justiz überhaupt erstmal vermitteln, dass man diesen Akt der Abhörung machen
kann. Genau, soweit, ich bin kein Jurist, aber soweit ich weiß, ist das damals sozusagen gewesen. Und das Problem war jetzt, das ist schon gar nicht so alt, also vielleicht erinnern sich auch irgendwie viele von unseren HörerInnen, diese Diskussion gab es schon länger. Das hat, wenn ich mich richtig erinnere, damit angefangen, dass es irgendwann Skype gab. Und ja. Skype damals, als es noch nicht von Microsoft war, haben sie den Internetverkehr auch verschlüsselt. So. Damals bei Skype war dann das Problem, dass man eben nicht einfach sich dazwischen schalten konnte, wie mit dem klassischen analogen Telefon. Man klemmt zwei Kabel an den Schaltkasten und kann mithören. Und mit dem Aufkommen von Verschlüsselungstechnologien, die dann auch immer mehr genutzt wurden im Internet und mittlerweile ist ja fast jede Webseite, die man aufruft, verschlüsselt, also der Transport verschlüsselt. Heute unterscheidet man noch zwischen Ende zu Ende und Transportverschlüsselung, aber damals gab es auch noch keine Transportverschlüsselung. Da konnte man das natürlich auch einfach mitleben. Da ist du dann zu T-Online oder AOL gegangen, hast gesagt, hier, diese Internetverbindung einmal bitte überwachen. Und dann ist da alles in unverschlüsselt an denen vorbeigeflutscht bei den Providern in den Rechnern, und dann konnte man das einfach mitschneiden. Und als es dann langsam Verschlüsselung gab, wurde das schwieriger. Und jetzt gerade auch mit neuen Technologien wie das Signal-Protokoll für Instant-Messaging und so weiter, davor gab es natürlich Vorläufer, die kann man nicht so einfach knacken und die Polizei kommt da nicht ran. Und deswegen haben die schon damals, wie gesagt, ich glaube, es war Skype, überlegt, wie kann man das denn machen? Und die Idee dahinter ist, ja, wenn wir den Datenstrom nicht entschlüsseln können, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen das Gespräch oder die Videotelefonie aufzeichnen, bevor sie verschlüsselt wird und dann den Rechner verlässt. Klar. Und das haben die dann die sogenannte Quellen-TKÜ, Telekommunikationsüberwachung, genannt. Und soweit so gut. Das Problem ist jetzt nur so ein bisschen.
Das heißt also, ich tippe auf mein Handy das Wort Hallo ein und dieses Tippen wird registriert und aufgenommen.
Zum Beispiel, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ne? Du kannst natürlich, also das Einfachste ist vielleicht, das war damals auch am Computer, aber du schneidest einfach alles mit, was die Tastatur so eingibt, ne?
Ja.
Und oder was dein Mikrofon so aufnimmt. Und bevor es sozusagen überhaupt an Skype geht und verschlüsselt wird, kannst du es schon mitschneiden. Mhm. Genau, beim Handy im Prinzip analog. Natürlich hast du da jetzt ein Onscreen-Keyboard, aber du kannst dich da irgendwo reinhängen, ne, und das mitnehmen sozusagen.
Ja, ganz kurz. Also in dieser Abgreifmethode würde ja nur mein Verhalten mitgeschnitten. Was der andere mir schreibt, kann dann nicht ausgelesen werden, oder doch? Es sei denn, mein Bildschirm wird abgefilmt.
Genau, das sind dann solche Möglichkeiten. Also, okay, ein Schritt zurück. Es gibt, sobald ich einen Computer kompromittiert habe, ne, das heißt, man hat sogenannten Root Access, also bin sozusagen der Administrator. Und bei klassischen Computern kann ich dann alles tun. Ich kann mir jedes Programm angucken, ich kann jede Datei anschauen, ich kann den Bildschirm sehen, ich kann mein Mikrofon abhören, alles. Ne? So, man hat volle Berechtigung. Mhm. Bei Handys ist es mittlerweile ein bisschen besser geregelt. Ne? Jeder kennt vielleicht manchmal so diese Kameraabfrage, ne, die da so kommt. Oder auch, wenn man irgendwie auf die Bilder zugreifen will, irgendeine App. Die haben da versucht, so ein paar Sicherheitsmechanismen einzubauen. Genau, im Prinzip gibt es aber diesen Administrator-Access unten drunter im System auch. Und wenn man einmal diesen Zugriff hat, dann kann man sozusagen alles mit einem Endgerät machen. Also es gibt auch keine Möglichkeit, wie ich wirklich sagen kann, ob also wenn das einmal kompromittiert ist, dann kann ich nichts mehr vertrauen, was auf meinem Handy ist. Es geht einfach nicht. Also genau. Und was diese Leute was jetzt mit der Quellen-TKÜ damals probiert wird und auch heute, ist, wir versuchen irgendwie eine Berechtigung auf diesem System zu kriegen und da irgendwie einzunisten mit einer Schadsoftware, um eben diese und können das dann abgreifen. Also es ist völlig irrelevant, welche Technik sie da nutzen, ob sie direkt die Tastatur einnehmen oder ob sie in WhatsApp reingucken oder so. Ja? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Ja. Und da erwächst ja schon das erste Problem, nämlich sozusagen die Überwachung von allem auf meinem Gerät. Denn jetzt, da gibt es natürlich auch Gesetze das ist ein Gesetzesstreit in diesem Staatstrojaner, dass natürlich nur die Kommunikation abgegriffen werden soll, eben nicht die Fotos von meiner Freundin oder meinem Kind. Aber das theoretisch ist natürlich durch die Kompromittierung alles draus.
Genau, also es ist also moderne Schadsoftware hat sogar extra so Module, also ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich werden die das auch so haben bei der Polizei, ich weiß nicht, was die da genau einsetzen, aber in der Regel sind das so kleine Programme, die nisten sich ein und die können dann Sachen nachladen. Also dann können die sozusagen ein Modul zum Kamera abgreifen nachladen oder ein Modul zum WhatsApp-Chat lesen. Also die können wirklich alles machen. Also man könnte auch, das ist zum Beispiel in der Rechtsprechung dann auch ein Problem. Sobald mein Gerät einmal kompromittiert ist, kann natürlich der Polizist, die Polizistin oder auch irgendwer anders, der das hat, irgendein Krimineller oder eine Kriminelle, können alles auf meinem Handy aufspielen. Also sie können mir zum Beispiel gefälschte Daten hinterlegen, ja, keine Ahnung, vielleicht Kinderpornografie-Fotos oder so. Ne, die sind dann auf meinem Handy und nachher kann man mich anzeigen, der hat aber illegale Schmuddelfotos auf seinem Handy.
Okay.
Ne, oder man kann das System auch benutzen, was Kriminelle machen, um von meinem Telefon auch kriminelle Aktionen in meinem Namen sozusagen zu machen. Ne? Also zum Beispiel illegale Dinge hochladen irgendwo oder teilen mit anderen Leuten, andere Services angreifen, ja, sodass dann aussieht, dass ich das gemacht hätte.
Einer Diktatur wäre das der Todesstrick für jeden, wenn die Diktatur dann eben auf mein Handy kompromittierende Bilder hochlädt und sagt, bin ich auf einmal der Revoluzer und will sie platt machen oder was?
Ja, es ist auch in der Demokratie ein Problem. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, es ist eher USA. Deutschland hat das, glaube ich, nicht so. Aber du darfst ja zum Beispiel auch keine illegalen Beweise verwenden oder so. Oder insgesamt im Beweisermittlungsverfahren. Ne? Also es kann mir natürlich jemand Beweise unterjubeln, sei das jetzt ein Krimineller, sei das eine Polizistin. Es ist einfach ein Riesenproblem.
Ja,
sobald mein Gerät sozusagen kompromittiert ist, dann ist es halt also sind Tür und Tor für alles geöffnet und das ist ganz, ganz, ganz schwer. Das ist auch nicht, wie manche Leute sich das vorstellen. Ich habe jetzt eine böse App und dann lösche ich die App und dann ist sie wieder weg. Mhm. Ja. Sondern die listen sich dann so tief im System ein. Man kann eigentlich nie mit entscheidender Sicherheit sagen, dass das wieder weg ist. Ja, also man muss es wirklich dann komplett platt machen oder irgendwie sowas. Ne?
Das, Also mir fallen da zwei jetzt Sachen ein, die man noch unterscheiden muss, glaube ich, um hier nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, als sei hier Tür und Tor für alles geöffnet. Also erstens zielt diese Software ja auf einen bestimmten kriminellen Aspekt hinaus. Also es soll ja eben präventiv zwar, aber trotzdem auf Verdacht eben Straftaten verhindert werden. Das ist das Erste. Das Zweite, auch eine Unterscheidung, die wir auch öfters mal im Podcast schon gemacht haben. Wir sind ja gegenüber Konzernen, sind wir ja völlig naiv und willig, alles ihnen sozusagen zu geben. Bei Staaten sagen wir immer, oh je meine, der Staat soll sich bloß nicht in meine Privatsphäre nutzen. Jetzt könnte ich doch sagen, ich habe ein Android-Handy. Ja, das ist zwar nicht kompromittiert durch eine illegale Software, aber die Software selbst gehört einem Konzern und der kann doch auch damit machen, was er will. Also wenn der im nächsten Update mir eben, wie du sagst, kinderpornografische Bilder draufspielt, dann macht er das eben, wenn er lustig ist und schon bin ich im Arsch. Also ist es nicht doch auch ein Stück weit Schizophrenie, dass wir sagen, Konzerne gut, staatliche Eingriffe absolut krass.
Also ich glaube, das ist in verschiedenen Kulturen unterschiedlich. Also ich glaube, in Amerika ist traditionell die Suspicion, was heißt das auf Deutsch? die Befürchtung, der Vorbehalt gegenüber dem Staat halt sehr viel höher, währenddessen die eher dann Firmen vertrauen. Ich glaube oder ich meine, dass in Europa oder in Deutschland da das Vertrauen in die Firmen nicht ganz so hoch ist und in den Staat vielleicht ein bisschen mehr. Aber also das ist ein bisschen kulturabhängig. Ja. Die wird das aber nicht gegeneinander ausspielen. Also ich glaube, wenn man so andere Folgen hört, dann merkt man auch, dass das beides ein Problem sein kann. Und dass wir deswegen offene Hardware und offene Software weiter fördern sollten. Ne, dass man sagt, ich schaffe eben Möglichkeiten, wie ich eben meiner Software und meinem Gerät vertrauen kann, weil ich zum Beispiel weiß, dass es Open Source, weil ich zum Beispiel weiß, Sachen sind signiert, also verschlüsselt, so gemacht, dass niemand unterwegs irgendwas verändern kann. Das sind auch richtig schwierige Probleme, für die es aber teilweise auch Lösungen gibt. Und teilweise auch schon seit Jahrzehnten Lösungen gibt. Ne? Also das ist aber auch ein bisschen auf einem anderen Papier. Aber natürlich grundsätzlich ist es ein größeres Problem. Was aber jetzt heute, glaube ich, der große Unterschied ist, dass es nicht darum geht, dass ich meinem Hersteller nicht vertrauen kann. Also da ist sozusagen das Vertrauen jetzt vorausgesetzt. Also mein Gerät macht keinen, also Google spielt mir jetzt nicht einfach irgendwas auf. Ich würde auch persönlich jetzt vermuten, dass da eher das Problem ist mit den Daten, die da anfallen, ne? Dass du daran Google Interesse hat, aber nicht so sehr mein Handy nicht jetzt da, als ein Botnetz in ein Botnetz zu integrieren oder Apple damit anzugreifen oder so. Da, das kann natürlich theoretisch passieren. Okay, also um wieder ein bisschen zurückzukommen, das Problem ist ein bisschen, oder ist es eigentlich eine ganz gute Brücke? Weil das Problem bei dieser Schadsoftware ist, oder eins der Probleme, insbesondere technische Probleme, ist, wie bekomme ich diese Schadsoftware auf das Handy?
Ja.
Und das ist sozusagen jetzt auch ein bisschen der springende Punkt in dieser Debatte, so wie ich sie einschätze. Ja. Natürlich, wenn ich jetzt Google wäre oder Apple wäre, dann könnte ich über einen ganz normalen Verteilungsweg eben diese Schadsoftware in ein Gerät einspielen dann wäre das halt so. Das ist aber nicht so.
Ein Update eben. Ja.
Als Update, genau. Aber das ist nicht das, was ich glaube, die würden sich auch querstellen, insbesondere vielleicht auch die Amis, wie gesagt, ne, weil die dem Staat da nicht so vertrauen. Das ist aber nicht das, was der Staatstrojaner macht, sondern was der Staatstrojaner macht und was auch andere Schadsoftware von Kriminellen und so weiter machen, ist, sie nutzen Lücken aus in einem System, also unsichere Software. Sei das jetzt eine App, die ich installiert habe, sei das mein Betriebssystem also mein Android oder mein Mac OS oder mein Windows oder mein Webbrowser, den ich benutze. Irgendwo läuft eine Software und Software hat Bugs und Fehler. Und,
das würde man Exploits nennen, oder?
Das ist erstmal eine Lücke in der Software, also ein unsicheres Stück Code oder so. Und das kann ich jetzt ausnutzen, das ist dieser Exploit. Ich kann als findiger Hacker oder als findige Hackerin ein Stück Programm schreiben, was diese Sicherheitslücken ausnutzt. Ja. Und dadurch bekomme ich Zugriff auf den Rechner. Und das ist auch der Grund, warum die...
Also man könnte es für einen Laien sagen, da hat einer vergessen, eine Tür abzuschließen. Es sind 100 Türen im Gang, eine ist nicht abgeschlossen und ich habe sie gefunden.
Ja, im Prinzip passt das schon. Vielleicht, ich überlege gerade, ob es noch ein bisschen was Besseres gibt, weil das ist ja oft keine Absicht, sondern auch manchmal auch in der Natur. Sachen sind auch kompliziert und nicht alle Programmiersprachen. Es gibt sichere und weniger sichere Programmiersprachen, gute und schlechte ProgrammiererInnen. Aber im Prinzip ist das ganz, ganz okay, genau. Und mit diesem Exploit, mit diesem Ausnutzen der Sicherheitslücke komme ich sozusagen, manchmal nicht direkt, manchmal muss man mehrere verketten, aber ich bekomme zu diesem... was ich vorhin gesagt habe, diesen Root-Zugriff, diesen Administrator-Zugriff auf ein Gerät. Völlig egal, was für ein Gerät das ist. Und dann kann ich mit diesem Gerät machen, was ich will, zum Beispiel einen Staatstrojaner installieren. Und jetzt wird es spannend. Weil erstens ist die Frage, wie komme ich an diese Exploits? Ne? Und es gibt jetzt eine streitbare Debatte, also viele HackerInnen, gerade auch in Deutschland mit dem Hacker-Paragraphen und so, regen sich darüber auf, auch nicht zu Unrecht, dass
Was ist Hacking, der Hacker-Paragraph? Kannst du das vielleicht, das kenne ich nicht.
200 irgendwas, irgendein Strafgesetzbuch, bin kein Jurist, die haben irgendwann ein Gesetz erlassen, dass sämtliche Software, die sozusagen potenziell dafür genutzt werden könnte, Schaden anzurichten, unter Strafe steht. Das war da gab damals einen großen Aufschrei, weil ich natürlich mit jeder Programmiersprache potenziell was Schlechtes machen kann und weil ich mit jedem Hacker-Tool, das man gleichzeitig benutzt, um auch zu gucken, ob seine eigenen Systeme sicher sind. Das heißt, es gibt, das ist sehr schwierig, also es wird oft in beide Richtungen verwendet.
Weil es Dual-Use ist eben.
Sozusagen Dual-Use und ist natürlich alles viel komplizierter und bla bla. Aber dadurch wurde, damals haben auch Firmen, die solche Sachen anbieten, Sicherheitsfirmen, haben sich selber verklagt, um halt irgendwie Referenzurteile zu bekommen. Die juristische Lage hat sich dann ein bisschen entspannt. Also es war nicht so schlimm wie befürchtet, aber der Paragraph ist immer noch da. Aber es gab einen riesigen Vertrauensverlust damals in der Hacker-Community. Also die waren wahrscheinlich sowieso auch schon ein bisschen kritisch dem Staat gegenüber, aber das war halt natürlich nochmal so ein Schlag ins Gesicht. Die haben sehr, sehr viel kriminalisiert, sehr viele Berufe kriminalisiert und unter anderem eben auch das Finden und Melden und so von Sicherheitslücken sehr, sehr schwer gemacht. Bei mir war das auch mal so, ich habe auch mal was gefunden und hatte dann richtig, ich war damals auch sehr jung, aber ich hatte richtig ein bisschen Schiss, dass mir jetzt was passiert. Ja, ich bin dann zu dieser Firma gegangen, habe gesagt, hier Digis, ihr habt da was offen stehen, das kann man echt missbrauchen. Und dann hat man immer so ein bisschen die Angst, was ist, wenn die mich jetzt verklagen? Ja, weil ich habe natürlich das gefunden, damit irgendwie ausgenutzt. Ja. Ist das jetzt strafbar, ist das nicht? Bin ich jetzt einmal im Knast? und so weiter. Es hat eine große Unsicherheit ausgelöst und hat dann bewirkt, dass ganz, ganz viele Leute, also vor allem in Deutschland, wo wir mit BAföG und so weiter auch viele AkademikerInnen und Leute, die halt Bock auf Computer haben, auch Zeit haben, weil sie nicht die ganze Zeit arbeiten müssen, nebenher vielleicht auch irgendwie da was zu suchen und sich weiterzubilden. Und auf jeden Fall wurde das sozusagen kriminalisiert. Und viele Leute, die jetzt auch keine kriminelle Energie haben, haben dann davon abgelassen. Und was dann natürlich entstanden ist, dass die Leute, die kriminell waren, diese Exploits gesammelt haben und es gab dann, also es ist natürlich jetzt nur kein deutsches Problem, das ist natürlich international, es war jetzt ein bisschen auf uns fokussiert. Ja. Es gibt Märkte im Darknet, im Untergrund, die diese Sachen finden und dann verkaufen an den Höchstbietenden. Und das ist natürlich
Die Lücken quasi, die Hinweise auf die nicht geschlossenen Türen.
Und es gibt natürlich wahnsinnig viele Leute, sei das jetzt, ich möchte ich bin Krimineller, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, was Böses machen mit, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ich brauche auf jeden Fall, oder ich möchte jemanden angreifen, ne? Irgendeine Firma passt mir nicht, ich will die zuschießen mit Anfragen, sodass sie nicht mehr erreichbar sind, also brauche ich ein paar Millionen Geräte, dann kaufe ich mir halt irgendwie so einen Exploit, spiele den dann irgendwo auf. Also das gibt einen Riesenmarkt, man kann auch diese ganzen Botnetze kaufen. Und so weiter und so weiter. Und es gibt viele Leute, die daran Interesse haben, sei es jetzt Staaten, ne, von Diktaturen bis hin zu vielleicht eben solchen Polizeieinsätzen, Geheimdiensten. Es gibt einen wahnsinnigen Markt dafür und die Preise sind in die Höhe getrieben. Also wenn man jetzt einen aktuellen Exploit für ein iPhone gerät, das kann schon 1 Million kosten. So.
Und das kann ein Individuum tatsächlich finden.
Sowas können Individuen oder auch Gruppen finden, ja.
Das lohnt sich ja tatsächlich, Hacker zu werden.
Es gibt nicht ganz so viele, die das können. Also man muss schon echt was drauf haben. Aber es gibt diese Community. Es gibt natürlich auch viele Leute, die das nicht versuchen, illegal zu machen. Es gibt dann Wettbewerbe, so Pwn to Own. Ja, man stellt da einen aktuellen MacBook hin, wenn du reinkommst, kriegst du es so irgendwie, ne, als Motivation. Das machen natürlich auch viele Leute und es gibt auch Firmen, die das machen. Aber es gibt eben auch dieses illegale Netz. Und weil die eben so viel wert sind, also die Polizei macht die nicht selber.
Ja.
Also die bezahlen auch nicht besonders gut im öffentlichen Dienst. Auf jeden Fall werden sie sich irgendwo
für die Hacker, du meinst die Polizeihacker und die Geheimdiensthacker, die sind einfach so a priori inkompetent.
Nee, das sind natürlich nicht, aber es gibt schon attraktivere Angebote, auch legale Angebote für diese Leute. Und selbst wenn, das ist echt, also ja, es kann natürlich auch sein, dass die mal ab und zu was finden, aber sie werden sicherlich auch was kaufen müssen.
Ja, okay.
Genau.
Aber das heißt, da wird dann, da bedient der Staat einen Schwarzmarkt, wenn ich das so.
Ja, er macht sich ein bisschen abhängig von Kriminellen und wundert sich dann, wenn die einen vielleicht über den Tisch ziehen oder so, ja. Okay. Oder, also, vielleicht haben sie auch irgendwo eine Regelung, dass sie das nur mit selbstgemachten Exports
probieren. Naja, gut, es schafft natürlich aber auch einen Markt. Also, wenn man sieht, der Staat macht das, diese Praktik des Kaufens, dann schafft das natürlich auch diesen Markt. Das forciert ihn ja auch. Da haben doch Leute viel mehr Interesse, in den Schwarzmarkt zu arbeiten, anstatt bei der Polizei zu arbeiten.
Ja, also es ist zumindest lukrativer.
Ja. Ja,
aber auch, selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass hier die Polizei das alles selber macht, ne, sich ja irgendwelche fähigen Leute zusammen klamüsert und die haben da Lust für zu arbeiten, dann selbst dann gibt es Probleme. Und das kommt dann so ein bisschen zum zweiten Schritt. Diese Sicherheitslücken, die sind ja für alle Personen immer da.
Ja, ne? Klar.
Also die
das sind nicht die Handys der Terroristen, die diese Lücken haben.
Genau, sondern alle Android-Geräte zum Beispiel oder alle iPhone-Geräte oder was auch immer oder jeder Windows-Computer, die haben oder alle Leute, die Chrome benutzen, die haben diese Lücke. Und irgendein findiger Hacker findet diese Lücke, nutzt sie aus, verkauft das vielleicht und na gut, wenn er sie nur für sich behält und auch andere finden das. Ne? Es kann natürlich sein, irgendwo in einem anderen Land sitzt eine andere Hackerin, die findet diese gleiche Lücke. Und solange diese Lücke nicht gefixt wird, also der Programmierer hingeht und das halt eben zubaut, ja, ist das immer offen und man weiß nicht, wer das ausnutzt. Und das ist das große Problem. Ich öffne sozusagen durch diese Lücken nicht nur einer Polizei Tür und Tor, sondern eben auch ganz vielen anderen Leuten. Und es gibt extrem viele Leute, die da Interesse dran haben. Und sei es nur, um Bitcoins zu generieren. Ja, oder Bitcoin sicher,
aber Kryptowährung. Aber es ist doch so, also nochmal zu verstehen, die Lücke existiert, die wird gefunden von irgendeinem X. Und die Polizei kauft beispielsweise die Information und nutzt das aus. Also jetzt wo genau liegt das Problem für mich jetzt als ein Nicht-Terroristen?
Dein Problem liegt darin, dass dein Computer unsicher ist und du nicht weißt, wer diese Lücken ausnutzen kann, um dann eben alles mit deinem Rechner zu machen.
Sei es, aber doch auch darin, dass diese Lücke nicht geschlossen wird, und zwar von staatlicher Seite. Entsteht vom Staat ein Druck oder ein Wille, diese Lücke nicht zu schließen, damit die Terroristen weiterhin abhören können. Also meine Lücke auch nicht zu schließen.
Exakt. Und das ist der große Punkt jetzt, ja? Dass es eben nicht möglich ist, nur der Polizei etwas zu erlauben, weil die Lücken immer für alle existieren. Und es gibt jetzt viele Leute, insbesondere auch die HackerInnen-Community, die sagt, der bessere Weg ist, wir bauen sichere Software für alle. Und wenn ihr so einen Fehler findet, dann sagt gefälligst den Programmierern, die das gemacht haben, Bescheid, damit die das fixen können und dann eben für alle sicher ist.
Ja gut, das ist richtig. Das ist der Mehrwert für alle. Allerdings hat die Polizei dann den kürzeren, denn die kann ja überhaupt kein Handy mehr knacken.
Genau, und das ist so ein bisschen das Problem dabei. Und da muss man halt gucken, wie macht man das. Und da gibt es halt, also die Tendenz meiner Meinung nach ist schon sehr, also ich bin glaube ich schon auch Team sichern. Ich sehe das Problem, dass man das möchte. Ja. Das gleiche ist übrigens auch mit Hackback-Szenarien und so weiter, ne? Im Bundeswehr und so weiter. Also es ist wirklich ein größeres Problem als nur das, weil die alle die gleichen Lücken benutzen. Und natürlich der Markt auch für die gleichen Lücken da ist. Und selbst wenn ich jetzt als Polizei mir eine Lücke kaufe, dann kann die ja natürlich auch jeder andere kaufen. Und selbst wenn die Polizei sagt, hey, lieber Krimineller, von dem ich das gerade kaufe, bitte verkauf das an niemand anders. Ja, das sind ja Kriminelle. Also dann sagen die halt ja und dann verkauft es doch wieder an eine Chinesin oder was auch immer. Ja, oder den nächsten Höchstbietenden. Also das ist ganz, ganz schwierig.
Ja, absolut. Und das ethische Problem tritt ja jetzt nun folgendermaßen zutage. Ich habe eine Lücke im Android-System. Das betrifft die Hälfte aller Deutschen, beispielsweise, jetzt mal hochgerechnet. Jetzt ist es natürlich für alle, der Mehrwert wäre natürlich, diese Lücke zu schließen. Aber die Polizei hat jetzt ein ethisches Gewicht darauf, eben einen einzelnen Terroristen in Deutschland vielleicht ausfindig zu machen. Oder sagen wir es mal, es sind 10. Dann entsteht hier ja eine totale Ungleichheit. Es werden sozusagen, oder seien es mal 100 Verdächtige, auf deren Handy der Trojaner draufgespielt wird, im Vergleich zu 40 Millionen Android-Besitzern, die mit eben Sicherheitslücken laufen müssen. Das ist dann
genau das ist das Dilemma. Ja.
Höchst fragwürdig, ob das richtig ist.
Genau, das ist genau der Kern, der es so schwierig macht, ne? Weil ja. Natürlich irgendwie, man möchte ja auch die Terroristinnen der Welt irgendwie dingfest machen, ja? Und genau das ist das Problem.
Aber zu welchem Preis erkauft man sich das, ist dann eine
Frage. Exakt, und vor allem, wie hoch ist der Nutzen, den ich davon habe gegenüber anderen Methoden?
Ach so, okay.
Ich bin natürlich jetzt arbeite nicht beim Geheimdienst und so, aber es gibt ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ich nachts irgendwo einbreche als Agent. Und diese Schadsoftware auf einem Computer oder einem Handy installiere. Aha, ne, dann habe ich natürlich eine ganz andere Situation, weil ich einen physischen Zugriff brauche und das auf eine Person.
Also quasi die alte Methode mit der Wanze noch.
Ja, genau. Also ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Oder man verwanzt irgendwie die Wohnung oder so, ne? Also mir ist schon klar, dass das viel schwieriger ist, als einfach nur mal schön irgendwo was draufspielen. Aber das sind ja sozusagen so ein bisschen das ist halt die Fragestellung, wie viele Kriminelle bekomme ich wirklich durch diese Art von Eingriff, die aber natürlich alle Menschen auf der Welt, zumindest die ein Smartphone haben oder einen Computer, potenziell unsicherer macht. Und das ist sozusagen das große, große Dilemma von, ist das noch im Verhältnis oder bekomme ich dann vielleicht nur 2 Leute mehr und habe dafür, ne? Oder nur einen mehr, als wenn ich normal irgendwas anders verwanze mit irgendwie rechtsstaatlich schon ausgetesteten Methoden. Irgendwas in der Richtung. Und es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Also jetzt auch in den Nachrichten gab es ja zum Beispiel diese Versuche, sehr erfolgreich anscheinend, eigene Chatprogramme, die Polizei entwickelt hat, dann irgendwie als besonders sicher zu markieren und dann an Leute zu bringen. Ich frage mich, das schnappt natürlich auch nur die dummen Kriminellen irgendwie, aber ne, die halt irgendwie nicht wirklich glauben, dass dann dieses random Chat-Tool jetzt irgendwie sicher ist und nicht irgendwie, genau. Also es gibt da noch andere Möglichkeiten, aber ja, vielleicht ist es halt auch grundsätzlich so, die Polizei schnappt natürlich die dummen Kriminellen zuerst. Ja, und wie man halt an die richtig guten rankommt, das wird natürlich immer ein bisschen schwieriger sein.
Ja, ich habe noch eine Ergänzung und zwar, ich habe das gerade quantitativ verglichen, ja, 40 Millionen Deutsche gegen irgendwie 100 Terroristen. Man kann, man liest auch in der Debatte ab und an in den Zeitungen, dass es ja auch eine Qualitätsvergleich ist und zwar nämlich, wenn es um das Privatsphäre und Grundrechte geht. Also dadurch, dass ich sage, die Rechtfertigung der Geheimdienste ist, ja, ich habe da eine reelle Gefahr oder ich habe da überhaupt, vielleicht ist sie nicht mal reell, aber ich habe da eine Gefahr theoretisch des Terrorismus, der kann einen Anschlag machen, 100 Leute sterben oder 10, dagegen muss ich vorgehen. Also eine fiktive, irgendwie in der Zukunft projizierte Gefahr und um die anzuwenden, muss ich aber jetzt ganz konkrete Grundrechte ausschalten. Ja, also einmal diese Lücke, ich kann theoretisch auf alle Handys zugreifen als staatlicher Seite. Andererseits kompromittiere ich ja überhaupt Kommunikation, ja? Also ich mit diesem Staatstrojaner bringe ich das Vertrauen in Verschlüsselung und Kommunikation völlig aus. Jeder könnte, also selbst ich, der natürlich nichts mit Terrorismus zu tun hat, muss sich aber dann potenziell Gedanken machen, wer liest da alles eigentlich mit, wenn das alles völlig wenn Verschlüsselung völlig sinnlos ist. Das sind Grundrechte, die ausgehebelt werden aufgrund einer Argumentation, die eben ja faktisch gar nicht vorliegt.
Genau, witzigerweise hatten wir das Problem natürlich auch mit, keine Ahnung, Facebook Messenger oder anderen unverschlüsselten Chatdiensten, Telegram oder so, dass natürlich da auch der Provider schon alles mitlesen kann. Und das ist natürlich jetzt ein ähnliches Problem, nur eben jetzt nicht die Firma, sondern auch der Staat. Exakt.
Du ja gesagt hast, wenn ich Signal oder WhatsApp benutze, Facebook kann das nicht mitlesen, wenn ich es nicht in der Archive hoch Pulver, ne? Das ergibt ja nochmal die Ausnahme.
Ja, genau, ist ein bisschen komplexer, wir hatten darüber schon gesprochen. Es gibt verschlüsselte Dienste und das ist ja genau das Problem. Also momentan ist es ja so, dass es ja rechtlich so ist, angenommen, ich schreibe irgendeinen antisemitischen Quatsch auf Facebook oder so oder Twitter, irgendwas Unverschlüsseltem, dann würde es normalerweise so sein, dass die deutsche Polizei zur amerikanischen Polizei geht, die amerikanische Polizei kommt zu Facebook und sagt den Jungs und Mädels, dieser Nutzer so und so, der hat hier das geschrieben, sagt uns mal bitte, na, wer dahinter steckt, welche IP-Adressen der hat, dann rennen sie zum Provider, genau. Gucken dann, ne, wo kommt die IP-Adresse her und so kriegen die dann diese Person. Und das geht ja eben dann nicht mehr, wenn die Sachen eben verschlüsselt sind. Und da haben natürlich auch die amerikanischen oder insgesamt Unternehmen ein Interesse dran, weil wenn die einfach nur sagen müssen, ja, wir speichern das nicht, es ist verschlüsselt, wir können nicht dran, dann kommt die Polizei vielleicht auch weniger und die haben weniger Stress mit den Bullen. Ich denke, das ist natürlich auch ein Grund, warum die das machen. Und ja, sicherlich haben die auch ideelle Gründe. Aber um wieder zurückzukommen, ich glaube, genau da ist nämlich ist so ein bisschen der Knackpunkt. Zumindest für mich jetzt persönlich, oder ich vermute mal, viele, viele Leute in Deutschland können sich damit identifizieren. Ich habe nicht so sehr ein Problem damit, dass es möglich ist, mit richterlichem Beschluss oder wie auch immer irgendwie demokratisch legitimiert, Personen abzuhören, ne, im Verdachtsfall und so weiter. Für mich ist es immer problematisch, wenn es um alle geht. Ne? Also es geht nicht so sehr darum, es gibt einen Verdachtsfall, ich überwache eine Person, sondern ich überwache pauschal einfach alle Personen. Und genau da wird es, glaube ich, so problematisch. Und wir müssten halt irgendwie gucken, wie bekommen wir eine Lösung hin, die genau das irgendwie erlaubt. Es gibt eine rechtsstaatliche Möglichkeit, einzelne Personen gezielt mit Beschluss, was auch immer, abzuhören, ohne dabei sowohl die Sicherheit als auch das Vertrauen in Dienste und so weiter von allen Menschen oder zumindest allen Bürgern und Bürgerinnen in Deutschland zu gefährden. Und das ist sozusagen mit der aktuellen Trojaner-Debatte, glaube ich, nicht möglich, weil eben das Vertrauen grundsätzlich untergraben wird und dann Leute eben irgendwann denn nicht am Handy oder so, ne? die man da so hat, ne?
Ja, verrückt, sagen, oder? Ich meine, das verändert sobald dieser Verdacht wirklich real ist, dann verändert das ja auch die das Kommunikationsverhalten, wie du auch sagst. Also, ne, nicht ins Handy schreiben oder so, genau.
Genau, also ich glaube, da gibt es mittlerweile ja auch, also mein Verhalten hat sich tatsächlich auch sehr geändert, als es noch viel weniger verschlüsselte Kommunikationsmöglichkeiten gab, ja. Was schreibe ich dann wirklich jetzt in ICQ oder in Facebook oder was auch immer, weil man SMS. Genau wusste, SMS auch, aber da wusste man zumindest, es war halt nicht ein Facebook, was dahinter stand, ne? Wo man halt weiß, da sind jetzt die Algorithmen schon trainiert und lesen wirklich alles mit, was ich da irgendwie schreibe und klassifizieren mich nach, keine Ahnung, Geschlecht, Religion, was auch immer, all die Sachen, die man nicht klassifiziert haben möchte. Und da, mein persönliches Kommunikationsverhalten hat sich da geändert. Also auch,
wenn ich für die Firma... Genau. Stellst du dich immer als Einhorn vor bei mir?
Ich sag, ich kommuniziere noch nur noch mit Emojis und like nur Sachen, die ich hasse. Ja, genau. Facebook. Ich merke zum Beispiel, ich habe auch im Beruf halt irgendwie mit zum Beispiel Slack Messaging-Dienst zu tun, der ist unverschlüsselt und da schreibe ich halt auch wirklich nichts Privates. Möchte auch nicht, dass jemand da sagt, hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ja, weil dann weiß natürlich diese Firma, wann ich Geburtstag habe. Das ist einfach was Persönliches, was ich so nicht in irgendwelche Algorithmenmaschinen füttern möchte. Währenddessen jetzt natürlich auf Signal, ich dann frei rede, ja, weil ich dem Dienst vertraue. Ich vermute, es geht auch anderen Leuten so, ne? Und das Bewusstsein wird ja jetzt auch mit WhatsApp und Datenschutz und was der Datenschutz wie heißt das? Diese neue Bestimmung gab das ja wieder mal einen kleinen Push, dass die Leute darüber nachgedacht haben. Ich denke, das ist wirklich ein Problem. Und gerade das ist natürlich auch langfristig das Riesending, wenn sich die Kommunikation einschränkt. Ich vermute, das war natürlich in Unrechtsstaaten, ne, DDR und anderen Ländern, eben auch genau das Problem. Was sage ich, wo kann ich offen reden, wem kann ich vertrauen? Ja. Und das macht, glaube ich, wahnsinnig viel mit einer Gesellschaft und mit Menschen.
Genau hier berührt sich das auch schon mit der Theologie. Also da merkt man genau, wenn man diese Extremsituation der Diktatur hat, merkt man sofort, dass das Geheimnis, dass wir Menschen ja, dass das irgendwie auch zu unserer Natur gehört und dass das auch für Gott irgendwie auch wertvoll ist, dass wir Geheimnisse haben dürfen, dass wir sie haben können und dass das ein Teil unserer Würde ist, diese Geheimhaltung der Geheimnisse auch zu garantieren. Und sobald Das in der Kommunikation zerstört wird, also das sehen wir dann krass natürlich in Diktaturen, dann kannst du nicht mehr reden. Dann kannst du kein Vertrauen aufbauen. Also diese Dialektik, dass Geheimnisse auch vertrauensbildend sind, ja, das sehen wir an der Diktatur. Also wenn ich keine Geheimnisse haben darf, dann habe ich auch kein Vertrauen. Also und heute würden wir fast sagen, ja, Geheimnisse sind etwas Schlechtes. Ja, wir brauchen Transparenz. Diese Transparenzforderung ist gesellschaftlich ja immer stärker präsent und durchseucht Politik und auch die Privatsphäre eben auch. Und da denkt man sich doch irgendwann, nein, also durch Transparenz garantieren wir eben kein Vertrauen. Wir müssen auch zurück zum Geheimnis. Also auch das ist wertvoll. Das hat etwas mit der menschlichen Würde zu tun. Ich glaube, da gibt es durchaus biblische Ansätze auch und natürlich auch theologische Ansätze.
Ja, also ich nur um es nochmal präzise zu machen, es geht natürlich jetzt nicht darum, dass ein Transparenz im Sinne von ein Lobbyregister im Bundestag oder so, ne?
Ja, ja klar.
Also es gibt natürlich auch Ansätze, wo Transparenz ganz, ganz wichtig ist und vertrauensfördernd, aber eben transparent im Sinne von, ich bin durchleuchtbar als Person. Das,
Also Privatsphäre halt, natürlich. Genau, öffentlicher Raum und privat muss natürlich in der Transparenz-Sache noch getrennt werden. In der Privatsphäre oder in der privaten Kommunikation, da ist Transparenz oder in der Intersubjektivität in Beziehungen, da kann Transparenz eigentlich, also da scheint das eher hinderlich zu sein für Vertrauen. Vielleicht nicht pauschal, also vielleicht bin ich jetzt zu pauschal, sicherlich lassen sich Szenarien anders denken, aber ja.
Ich finde insgesamt jetzt die Kurve zu kriegen zur Theologie, das finde ich wahnsinnig spannend oder zum Christsein oder zum Glauben, weil ich glaube, natürlich ist es irgendwie auf einer abstrakten Ebene, Menschenrecht und so weiter, ist alles super gut und christlich wahnsinnig toll. Ja. Das ist ja klar und auf der Ebene ist es, glaube ich, relativ langweilig, ne? Aber wie können wir da noch irgendwas Individuelleres rauskriegen? Also wir hatten das ja mal so ein bisschen probiert in der Privatsphäre, in den Privatsphäre-Folgen, die wir schon hatten. Auch wie ist das mit dem Zeugnis geben, ne? Also dass ich dazu stehe, dass ich zum Beispiel einen bestimmten Glauben habe, dass ich auch Märtyrerin werden kann.
Ja, genau.
Dass es was gibt, was mir wichtiger ist als meine Freiheit und so weiter. Wo wir auch persönlich, glaube ich, zumindest an die Grenzen gekommen sind, wo man sagt, so, ne, auf der einen Seite möchte ich gerne meine Privatsphäre behalten, auf der anderen Seite, gerade im Glaubensding soll es, wenn man jetzt irgendwie an die berühmten alten Märtyrer und so weiter denkt, die eben gesagt haben, muss man gar nicht so weit weggehen, ne? Ich kenne einen Pfarrer, der in der DDR groß geworden ist und da Repressalien und gefoltert wurde und so weiter, ne? Ist ja noch gar nicht so lange her, der das auch, wer gesagt hat, natürlich hätte ich jetzt einfach nicht mehr über meinen Glauben sprechen können, ich hätte nicht mehr nur noch konforme Dinge von der Kanzel reden können oder meinen Beruf aufgeben. Ja. Aber er hat sich eben dazu entschieden, trotz der Überwachung das zu machen. Und da sind, das fand ich natürlich super herausfordernd. Aber da könnt ihr ja die andere Folge hören. Ich weiß gerade gar nicht genau, welches ist. Scrollt mal durch, irgendwas mit Vernebelung. Aber kriegen wir da noch mehr raus jetzt in der Staatstrojaner-Debatte?
Das würde mich interessieren. Ja, ich glaube schon. Und zwar an einem Punkt, ich habe ein paar Zeitungsartikel eben gelesen zum Thema, um mich sozusagen auf das Gespräch jetzt mit dir vorzubereiten. Und da ist mir eine Sache begegnet, die jetzt anders ist als bei der Privatsphäre-Debatte, die wir bis jetzt hatten. Und zwar nämlich aufgrund dessen, dass dieser Trojaner nicht die reale Kommunikation analysiert, die wir führen, sondern auch die quasi gedankliche Kommunikation. Also und zwar in der Hinsicht, das war ein interessantes Beispiel, kennt jeder vielleicht von uns, ich kriege eine Nachricht und ich schreibe da was rein, lese nochmal drüber und denke mir so, nee, da hast du jetzt vielleicht die Emotionen zu stark spielen lassen. Ich lösche das jetzt nochmal und schreibe mal was Vernünftiges. Das kennt ja jeder, die Situation von uns. Interessanterweise, genau das würde der Trojaner bereits registrieren. Ja, also wenn du sagst, dieser simple Trojaner ist, der die Tastatur abscrollt, dann hat er natürlich diese Nachricht von mir, die ich nicht losgeschickt habe, auch erfasst. Oder er hat, keine Ahnung, je nachdem, wenn er auch Bilder...
Kurzer Einwurf, das hat Facebook übrigens auch gemacht. Die haben mal analysiert, welche Nachrichten nicht abgeschickt wurden. Haben das alles schön mitgespeichert und dann
verrückt.
Eine Studie gemacht.
Aha.
Also von wegen
genau.
so...
Okay, klar. Das wusste ich nicht. Aber, ja. aber hier passiert etwas. Oder ein anderes Beispiel wäre ja, wenn ich Bilder mir angucke, ja, die eben nicht verschicke, sondern eine Auswahl von Bildern treffe, die ich verschicken will und so. Also da wird nicht nur das abgescreent, was reale Kommunikation ist, sondern auch was gedankliche Kommunikation ist, was in mir emotional vorgeht. Das finde ich schön, dass das mit Facebook tatsächlich auch der Fall war. Also da wird dann eine Analyse betrieben von eben Dingen, die wir denken, die wir fühlen. Und das dringt viel tiefer als in die Privatsphäre der Kommunikation ein. Das abzuscreen führt ja in die Sphäre meiner Innerlichkeit ein. Ja, da wird sozusagen öffentlich gemacht oder eben abgescreent, was ich denke. Gedachtes mitgeschnitten. Und das finde ich insofern theologisch interessant, und hier ist eben die Pointe, weil wir ja sagen würden, diese Sphäre, diese Innerlichkeit, die ist ganz Gott vorbehalten. Das ist dem Gebet vorgehalten. Ja, das ist auch eben nichts, was ich meinem Kommunikationspartner mitteile. Denn wie gesagt, ich habe die Nachricht ja gelöscht und ihm was anderes hingeschrieben. Ja, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Das ist etwas, was erstens nur mir ganz persönlich gehört und zweitens sehr theologisch, würden wir sagen, oder religiös, würden wir sagen, das ist auch etwas, was Gott gehört. Also da kann ich sozusagen im inneren Gebet dazu kommen, darüber nachzudenken vielleicht.
Wäre das vielleicht vergleichbar? Also ich habe, angenommen, ich bin verwanzt in meinem Zimmer und ja. ich bin eine Person, die vielleicht so ein bisschen Selbstgespräche führt,
oder
was vor sich hin brabbelt, ja, was eigentlich auch für niemanden bestimmt ist, außer oder ich bin jemand, man könnte ja auch sagen, ich bete abends im Bett laut, ja, das ist nicht, also ist ja denkbar. So könnte man das, wäre das vielleicht vorher auch schon ein Problem geworden, ne? Jetzt in der Stasi-Überwachung oder ähnliches. So in die Richtung, also dass es nicht ganz, ganz neu ist sozusagen, aber ja natürlich jetzt wahrscheinlich nochmal verstärkt ist sozusagen der Punkt.
Naja, also wenn ich wüsste, also man müsste es ja so sagen, wenn ich wüsste, dass ich überwacht werden könnte, dann würde ich meine äußere Sprache bereits verstellen. Das, was ich im Inneren sage, würde ich dann kontrollieren und durch diesen Filter quasi der Kontrolle hindurchjagen und nur das sagen, was ich sagen darf. Aber der Punkt ist, dass wir bei dieser Vornachricht, die wir löschen, dass wir da gerade den Filter nicht reinlegen, sondern dass da unser Inneres sichtbar wird. Ja, im gewissen Sinne.
Haben wir vielleicht das nicht mal gehabt? Ich glaube, wir hatten das über so Neuralink und so, ne?
Genau.
Da das haben wir nicht gemacht. Also angenommen, ne, man kann meinen mit einem den Neuronen an meinem, mit den, ne, wie heißen die Dinger? Klebedetektoren an meinem Kopf irgendwie meine Gedanken mitlesen.
Ja.
Irgendwann. Genau. Oder KI-Upload und so weiter, ne? Also das, man ist jetzt irgendwie da hochgeladen im System, dass das natürlich dann uns auch fundamental verändern würde, ne? So sozusagen.
Genau.
Also was mich noch interessieren würde, Roman, vielleicht hast du ja auch noch Ideen. Gibt es irgendwas, was halt jetzt christlich, eine christliche Grenze überschritten wurde? Und zwar einmal von dem Gedanken, jemand liest vielleicht mit, dieses Vorgeschriebene mit, diesen Einblick in meine Gedanken, die ich aber dann nochmal revidiere. Ja. Also dieser Übergriff, wenn jemand darauf Zugriff hat. Und das Zweite, was ist der Unterschied von einer Einzelüberwachung mit Gerichtsbeschluss zum Beispiel und eben einer pauschalen Überwachung? Also jetzt mal, jetzt nicht irgendwie nur Menschenrechte oder so, also auch wenn ich finden würde, dass die hochgradig christlich sind, sondern gibt es da noch irgendwie was vielleicht ja christlich noch mehr rausgeht? Also ich vermute, es wird schwierig, aber es ist auch okay, es muss ja nicht alles, aber es ist zumindest spannend, wenn wir da nochmal kurz zusammen überlegen. Genau, wir können ja mal im ersten Teil anfangen mit diesen
Mit dem mitschneidenden Gedachten und was da das Christliche ist. Das christliche Proprium, würde man ja vielleicht sagen. Also spontan fällt mir da nicht viel ein. Also ich bin ja Kierkegaardianer.
Von Sören und, Kierkegaard, dänischer Philosoph, ne?
Dänischer Philosoph, ja. Genau, 19. Jahrhundert. Der redet ja immer über das Selbst. Und das ist jetzt keine christliche Perspektive, das würde auf allen Menschen zugehen. Also was da passiert in dieser Kommunikation, ist ein bisschen eine unmittelbare Kommunikation. Also in dieser Gedachten, wenn mein Gedachtes mitgeschnitten wird, dann ist da vielleicht so ein Stück weit greifbar, was ich in Wahrheit bin. Ja, da kommuniziere ich ohne diese Reflexionspause, wie sieht mich der andere? Ja, muss ich da jetzt auf irgendwas achten, sondern ich hau erstmal raus, ja. merke dann aber, das war Quatsch, das kannst du nicht schreiben, lösche das. Und da bin ich vielleicht in diesem Moment eher selbst, wie ich in Wahrheit bin, so würde es vielleicht Kierkegaard sagen, als wenn ich ständig ein Über-Ich setze quasi, was nochmal die Kontrolle fährt.
Das finde ich gerade mega interessant, weil ich glaube, das geht genauso gut andersrum. Ne? Also du würdest ja sozusagen sagen, dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, erstmal rauszuhauen, ungefiltert, bin ich erstmal ich selber.
Privat geschützt
Genau, bin ich privat geschützt, bin ich erstmal ich selber. Und dann reflektiere ich aber, was ja durchaus, also ich sage mal so, ich bin ich selbst, aber nicht so, wie ich sein will oder vielleicht auch mit meinen richtig miesen Seiten. Ja, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Roman, du dummer Hurensohn, und schreib das schon in mein Handy rein. Und dann denke ich mir so, fuck, der Roman, der hat heute kein Frühstück gehabt, wenig geschlafen oder was auch immer. Und dann gehe ich zurück und sage ihm und korrigiere das, und denke halt, das ist gerade mein Gedanke gewesen, der war auch wirklich von mir, aber das kann ich so nicht bringen. Das würde den Roman verletzen, das möchte ich einfach nicht, das bringt, also, ne, und dann korrigiere ich das wieder und dann und dann kommt eben am Ende raus so, hey, wie geht's dir? Hattest du eine harte Nacht, oder? Keine Ahnung. Genau. Ja, also,
ich meine, sowas beobachte ich ab und zu mal.
Schreibst du mal, du Hure, so in meinen Chat oder was?
Lebenspraktisches Beispiel zu nennen. Manchmal lasse ich meine Frau über eine Mail lesen, wenn es um irgendeine private Mail geht. Und dann gibt es immer Korrekturen. Dann heißt es immer, das kannst du doch so nicht schreiben, das ist total unfreundlich. Ja, also das ist der Punkt. Also wie wir sind, haben wir nicht diesen dritten Blick auf uns. Ja, das ist einfach, da haust du halt was raus und dann bist du halt unfreundlich. Aber so ist es halt. Sobald dann andere drauf guckt, ist eine andere Perspektive, ein anderes Moment.
Also was ich jetzt als Gegensatz cool fand oder interessant fand, ist, dass da geht es ja so ein bisschen drum, sich selbst nochmal zu korrigieren. Also mein Selbst, was ich bin, das ist vielleicht ein bisschen kacke manchmal. Ja? Das will ich nochmal regulieren, bevor es sozusagen geschickt wird. Und das andere Problem, was ich angesprochen hatte, war ja, dass ich die Massenüberwachung, ne, dass sie das Vertrauen untergräbt und ich kann dann eben nicht mehr unreflektiert schreiben. Ich kann dann eben nicht mehr mit dir offen schreiben, einfach mal raushauen, ne? Sondern ich muss quasi immer zwanghaft gucken, okay, ist das jetzt noch legal, muss ich dann immer überlegen oder lande ich jetzt in einem Algorithmus, der mich dann als Terroristen klassifiziert oder was auch immer. Und dadurch wird gerade verhindert, dass ich selber bin und einfach raushauen kann in einem privaten, geschützten Raum mit anderen Menschen, meinen Freunden und Freundinnen. Und dass das eben dann eben verhindert, dass ich selbst sein kann und deswegen ein Problem ist. Ne? Also dadurch, ich kann gar nicht mehr ich selbst sein. Ich muss mich selbst unterdrücken, weil ich sonst halt irgendwie immer Gefahr laufe, falsch klassifiziert zu werden oder vielleicht auch irgendwie mal was zu sagen, was nicht korrekt war oder irgendwie Luft zu lassen oder so. Ja, verstehst du, was ich meine? Also auf der einen Seite ist es die Gefahr, ich kann mich nicht ausdrücken und deswegen nicht selber sein, aber auf der anderen Seite ist es das, ich muss auch die Möglichkeit haben, mich nochmal zu korrigieren sozusagen. Ja? Also das fand ich gerade irgendwie spannend, dass es in beide Richtungen irgendwie geht. Ja,
ist eine Spannung da.
Ach, das ist vielleicht auch das Christliche, oder? Also, dass man sagt, viele Leute würden ja momentan sagen, es ist saugut, man selbst zu sein, ja? Also, sei du selbst und so weiter, finde ich auch super gut. Und dass man aber auch sagt, so, ja, aber manchmal braucht man selbst ja auch nochmal einen Filter, ja? Damit ich nicht andere Leute sinnlos verletze, zum Beispiel. Und das könnte ja vielleicht so eine Grenze sein, ne? Dass man
Also was wir da haben, das sieht man so vielleicht so in populären christlichen Kreisen, dass man so eine Art Christusfilter macht. Völlig aus dem Zusammenhang gesponnen. Du kennst doch diese Armbänder, What Would Jesus Do?
Der in den 90ern war die Marte
Hype. Ja, klar, genau. Aber die Idee ist ja nicht weg. Also dass ich sage, Moment, so bin ich, aber wie will mich Christus haben beispielsweise? Ja, also dass man den christlichen Filter nochmal auf sich drauflegt. Auch das könnte man sich ja denken. Also anstatt, also im gewissen Sinne wird hier die dritte Perspektive christlich generiert.
Also das finde ich, gibt's da irgendeine schlaue Denkerin oder Denker, die das mal irgendwie durchgedacht haben? Also diese Frage zwischen das scheint mir irgendwie schon so ein bisschen christlich zu sein. Also dieses schonungslose Aufdecken, dass ich selber eben manchmal ein Arsch bin. Ja. Oder vielleicht auch ganz oft, ja. Also, dass wir.
Also, ich meine, diese Idee der dritten Perspektive von Christus her, die von Paulus herkommt, dass ich mit Christus sterbe und mit ihm lebe. Also ich bin in, also, ne, also ich sterbe, ist klar, bezieht sich auf die Taufe, da sterbe ich mit ihm, aber was heißt leben mit ihm oder in ihm leben? Genau das könnte man so interpretieren, dass ich lebe, als ob ich Christus wäre.
Ja, und dass das eben nicht gegen mein Selbst ist, ne? Also ich glaube, nein, richtig genau, verstanden sondern, ist es eben, also ich bin mehr ich selbst, wenn ich sozusagen mich mit den Augen von Jesus angucke oder so.
Ja, und das Wichtige ist ja auch, dass man eben angenommen ist. Also man kann eben, wie du sagst, hingehen und man wird aber nicht verworfen. Also man wird eben auch angenommen in seinen Mängeln und in seinem, sowohl in seinem echten Sein als auch in seinem verzerrten Sein und seinem Sein, was also in seiner Beschreibung, die man von der dritten Perspektive auf sich hat und so. Da ist ja eine große Annahme von Gott her.
Ja,
und das ist ja das Evangelium.
Ja, das könnte man ja auch jetzt ganz unchristlich nochmal auf irgendwie Beichte oder Therapie oder so beziehen. Es gab doch mal diesen Flugzeugabsturz, war es nicht sogar Lufthansa, ich glaube in der Frankreich, wo der Pilot Suizid, absichtlich abgestürzt ist, weil er suizidal war. Und dann kam irgendein Hirnpolitiker, ein Riesenross, ich glaube von der CSU oder so, auf die Idee, dass die Piloten rausgeschmissen werden, wenn sie zum Therapeuten gehen.
Okay.
Und dann denke ich mir also, was glaubt ihr denn, was passiert? Ja, der Pilot oder die Pilotin, die dann depressive Neigung hat, ja, wenn die weiß, dass sie ihren Job verliert, dann geht die halt einfach nicht zum Psychologen, ja, und bringt sich dann vielleicht auch einfach mit ihren Leuten um, ja. Also was hast du, also es ist doch, also das klingt jetzt so lustig, wenn ich sage, es ist hochgradig dramatisch, also wie bescheuert, ja. Und genau das ist, glaube ich, dieser große Punkt, ja, dass man sagen kann, das muss man verhindern, eben indem man Vertrauen in Kommunikation halt hat, dass ich eben zum Beispiel als depressive Person weiß, ich kann diese Hotline, ist ja auch der Grundgedanke, ich meine, wir erfinden ja nichts Neues, ja, also Schweigepflicht von Anwälten, Ärztinnen und so weiter, die gibt es ja schon lange, ne? Und genau aus diesen Gründen, vermute ich. Und das wird dann natürlich dann übergraben und hätte dann eben auch solche gesellschaftlichen Folgen, dass dann solche Menschen vielleicht keine Hilfe nehmen, weil sie halt die Konsequenz so krass wäre.
Ja, richtig. Und was und ein anderer Punkt, also schon dran anschließen ist, wenn wir eine Massenüberwachung haben, jeglicher Kommunikation, wie das durch den Staatstrojaner beispielsweise ist, wir können nicht mehr filtern zwischen privater Kommunikation, seelsorgerlicher Kommunikation, also therapeutischer Kommunikation. Ja, also ich meine, jemand könnte ja auch ein Seelsorgegespräch, das heißt, selbst sei es der Terrorist, der könnte ja ein Seelsorgegespräch führen oder ein Therapeutengespräch führen.
Auch per WhatsApp auch zum Beispiel, ne?
Ja, theoretisch. Ja, ja, klar. Oder Videokonferenz. Heute ist es ja immer, also in Corona-Zeiten so. Würde man ja auch mild filtern. Und so etwas kann doch jetzt wahrlich niemand mehr angehen, was ich mit meinen Therapeuten und meinen Seelsorger, Beichtvater bespreche oder Beichtmutter. Also da wird das ja auch religiös übergriffig. Da werden ja auch nicht nur Privatsphäre, sondern auch meine religiösen Grundrechte sozusagen verletzt. Religionsausübung wird da auch verletzt. Religionsfreiheit wird da verletzt. Also das weitet sich dann schon aus.
Ja, wobei man jetzt nur nochmals, um es richtig klarzustellen, es wird natürlich jetzt nicht automatisch jeder überwacht, aber es ist gar nicht so relevant, weil das Vertrauen untergraben wird und ich nie weiß, ob ich, ne? Genau.
Ja.
Ach, was auch noch
aber doch selbst bei den Terroristen wird doch eben die Freiheit der religiösen Kommunikation auch verletzt.
Ja,
wenn ich alles aufnehme, was die in ihrem Handy kommunizieren, dann kann ich, dann es wird dann natürlich eben auch religiöse Kommunikation dabei sein, eventuell.
Ja, therapeutisch. Genau, wenn wir sagen, wir haben Menschenrechte oder Grundgesetz, Religionsfreiheit garantiert, dann garantiert das ja die für alle, eben auch für die Terroristen und Terroristinnen. Ja, und das muss man dann abwägen. Ja. Also fänden jetzt vielleicht viele Leute nicht so schlimm, aber es ist auf jeden Fall eine Verletzung.
Na klar, ja.
Was übrigens auch noch ein Punkt vielleicht, weil wir den technisch vorhin vergessen hatten, aber auch die Integrität wird dadurch untergraben. Und zwar kann ich, wenn du den Staatstrojaner auf deinem Handy hast, weiß ich ja auch nicht mehr, ob ich wirklich mit dir rede oder ob mir jemand in deinem Namen was geschickt hat. Ne? Also es kann oder verändert. Es kann ja auch sein, du schreibst Chris, lass mal treffen zum Grillen, und jemand verändert den Text in du Arsch, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, ja, oder subtiler, ja. Also auf jeden Fall, ich kann auch diese Art des Vertrauens wird untergraben. Ich weiß nicht nur, ob niemand das lesen kann, also die Vertraulichkeit, sondern eben auch die Integrität. Ich weiß nicht, ob du das geschickt hast oder ob das unterwegs verändert wurde, ja, weil das kann natürlich.
Also genau sowas beobachte ich tatsächlich in E-Mail-Verkehr immer öfters, dass mir von bekannten Menschen eine Spam-E-Mail geschickt wird. Und ich kenne die Namen, die dahinter stehen. Das ist ja möglich. Ne? Man kann ja, glaube ich, die Adresse maskieren und dann...
Ja, die E-Mail ist Katastrophe, ja.
Und ich meine, genau das ist es ja. Also man erkennt das ja zum Glück sehr leicht, dass es Spam ist, aber wenn man es nicht erkennt, also...
Ja, wobei E-Mail auch keine vertrauliche Kommunikation ist und das die meisten Leute auch wissen. Also natürlich sollte es trotzdem vertraulich sein, bla bla bla, aber das Problem ist das gleiche, genau. Also ja, das stimmt. Ich wollte nur mal sagen, es ist nicht nur die Vertraulichkeit, sondern auch die Integrität. Das ist technisch auch immer verbunden. Es gibt immer beim verschlüsselten Kommunizieren immer eben beides. Ist es verschlüsselt, sodass niemand lesen kann? Und ist es sichergestellt, dass auch wirklich die Person, die da geschrieben hat, also die sagt, dass sie schreibt, das auch wirklich geschrieben hat.
Ja.
Genau, da könnte man, wir sind jetzt ziemlich am Ende, das wäre natürlich auch nochmal eine Option, dass wir überlegen, was hat diese Integrität damit zu tun. Ja. Aber vielleicht führt das jetzt auch irgendwie zu weit, wir haben schon ziemlich lange.
Wir haben schon, glaube ich. Ja.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal ein Punkt, Doppelpunkt, Semikolon, Fragezeichen. ihr dürft uns gerne kommentieren, ergänzen, Frage stellen, Hate-Nachrichten schicken. ihr findet es auf Instagram und Twitter unter @netztheologen oder ihr schreibt eine Mail an mail@netztheologen.org. Würden uns freuen, auch wenn ihr irgendwie ein anderes Thema habt. Das wurde jetzt ja an uns herangetragen, das Thema Staatstrojaner. Haut uns gerne an, dann unterhalten wir uns auch darüber. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Mir hat es Spaß gemacht mit dir, Roman, wie immer.
Ja, das war super.
Bisschen was gelernt. Schöne
Diskussion hatten. Ich und auf jeden Fall. Technisch bin ich wieder schon wieder über den Wolken hinaus.
Ja, ich meinte, ich habe auch was gelernt, genau. cool, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin.
Bis dahin.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.